Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Als wir vor dem Spiel am Freitagabend, Nadine, schon auf der Haupttribüne Platz genommen haben, da hast du gesagt, boah, das ist ja meist gar nicht so wie in den vergangenen Regionalliga-Jahren. Was hast du damit gemeint?
Ja, hi Elias, guten Morgen. Ja, einfach die Atmosphäre, die Stimmung, wie sich später herausgestellt hat, waren 7209 Zuschauerinnen und Zuschauer im Donaustadion. Und es war schon eine gewaltige Wucht. Wir haben auch schon an anderer Stelle darüber gesprochen, unter anderem auch beim Auftaktspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Aber ich fand schon, dass diese ganze Kulisse im Donaustadion gezeigt hat, was dann eben doch in den vergangenen Jahren hier beim SSV Ulm gewachsen ist. Und ich meine auch die Gegner, die Offenbacher Kickers, waren beeindruckt von der Stimmung, oder?
Ja, die waren auch mit mehreren Leuten da als beim vergangenen Spiel. Sie waren mit 500 Fans mindestens vor Ort. Und wie man der Presse aus Hessen entnehmen darf, galt die Partie gegen den SSV Ulm als das beste Auswärtsspiel der vergangenen Jahre für den OFC. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, naja, für die Ulmer lief es nicht so gut.
Ja, erstmal ein krasses Kompliment für die Atmosphäre und die Stimmung, aber genau, sportlich war es eine 0:2 Niederlage für den SSV. Und ja, ich würde sagen, wir haben einiges aufzuarbeiten.
Ja, klar. Und ich würde auch sagen, können wir auch relativ schonungslos an die Sache rangehen. Denn ich glaube, wir müssen hier niemandem was vormachen. Jeder, der im Stadion war, der hat das eigentlich relativ klar gesehen. Es war eine unterirdische Leistung. Wir können natürlich darüber sprechen, welche Faktoren dazu geführt haben. Wir können es ein bisschen einordnen. Nichtsdestotrotz war die Leistung inakzeptabel und hat mich auch in der Form überrascht. Und ja, auch Alexander Kopf hat ja dann auch relativ klar mit dir im Gespräch dann gesagt, wie er das Ganze sieht.
Ja, Alexander Kopf hat das Wort benutzt, einige Themen seien unverhandelbar. Und ich glaube, das zeigt schon relativ gut, dass da auch jetzt keiner nach dem Spiel irgendwie was schönreden wollte, sondern dass man Dinge klar ansprechen wollte und musste. Auch der Trainer hat zum Beispiel gesagt, das war keine gute Leistung. Selbst als es aus seiner Sicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geworden ist, haben wir immer noch keinen guten Fußball gespielt. Das hat er auch so betont, auch Sportdirektor Murat Isik. Ja, und deswegen, ich würde einfach mal sagen, lass uns kurz auf die Partie zu sprechen kommen. Von Anfang an eigentlich hatte man das Gefühl, okay, die Ulmer sind eigentlich so richtig gar nicht auf dem Platz.
Ja, also das war wirklich eigentlich gar nichts. Also gerade am Anfang, vielleicht noch in der ersten Minute, waren sie mal rund um den gegnerischen Strafraum aktiv. Aber von da an hat sich das Spiel eigentlich in einer Hälfte konzentriert. Und es war in der Hälfte der Ulmer. Offenbach hat jede hohe Flanke, die kam, verwerten können. Also gerade bei Eckbällen kam immer ein Offenbacher an den Ball. Immer wurde es auch gefährlich. Das war echt sehr, sehr auffällig. Ich meine, Acevedo hatte einmal noch einen Abschluss in der 30. Spielminute. Das hätte alles ändern können. Das wäre aber auch komplett unverdient gewesen, muss man sagen. Mhm. Und dann kam eben der Doppelschlag kurz vor der Pause. Völlig verdient.
Ja, und man kann auch sagen, die Ulmer mussten sich auch bei ihrem oder konnten sich bei ihrem Torhüter bedanken, bei Robin Mante, der ein ums andere Mal wirklich ein paar Dinger entschärft hat. Wir haben, also eigentlich ist nicht witzig, aber wir haben so ein bisschen auf der Pressetribüne auch gesagt, okay, also wenn der Torwart derjenige ist, der die meisten Ballkontakte in der ersten Halbzeit hat, dann sagt das schon viel, viel, viel über das Spiel aus.
Ja, der Ansatz einer Spielidee oder eines Spielansatzes oder Spielweise, die man eben schon auch gesehen hat in der Vorbereitung gegen zugegebenermaßen niedrigklassigere Mannschaften, die ist völlig abhanden gekommen. Und ich frage mich auch, wo das alles hin ist. Also der Ballbesitzfußball, den Daniel Jung spielen lassen will, der funktioniert irgendwie aktuell nicht in der Regionalliga. Vielleicht auch aufgrund der Verletzungen fehlen ihm einfach die Spieler dafür. Nur ein Mittelstürmer wird es da nicht tun. Ich bin da echt gespannt, wie man da rauskommen will, weil die Art und Weise, wie man verloren hat, macht es nicht Mut, dass es sich relativ schnell beheben lässt.
Nichtsdestotrotz hast du ja vorhin auch schon gesagt, es gibt einige Faktoren, über die man auch sprechen muss. Wir haben da zum einen natürlich die lange, lange Liste an Verletzten und muss man auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das das Spiel großartig verändert hätte, aber innerhalb des Spiels, gleich nach, ich glaube es waren roundabout 10 Minuten, musste Daniel Hülsenbusch als zentraler Innenverteidiger vom Feld.
Und als großer Spieler, ja, der natürlich gerade bei den von mir angesprochenen Eckbällen vielleicht dann doch auch mal das eine oder andere Mal den Kopf hätte hinhalten können.
Genau, 1,96 Meter groß ist er. Ich habe es tatsächlich einmal auch nachgeguckt. Ja, er musste vom Feld mit einer Platzwunde, hat er sich in einem Luftduell zugezogen und wurde dann, es waren ja bestimmt 10 Minuten außerhalb behandelt. Und was man da auch schon ganz gut gesehen hat, ist, Zum einen haben die Abläufe auf dem Platz nicht gestimmt, aber auch die Abläufe neben dem Platz, weil es wurde dann schon sehr, sehr hektisch. Natürlich, der SSV, die Trainer, die haben kein Interesse dran, in Unterzahl gegen Offenbach zu spielen, gerade auch in einer Phase, in der die sehr, sehr viel Druck aufs eigene Tor bzw. aufs Ulmer Tor ausüben. Auf der anderen Seite war dann nicht klar, soll jetzt Felix Vater rein, kommt Daniel Hülschenbusch zurück. Es war so ein Hin und Her. Letztlich ist er zurück auf den Platz gekommen, um dann eben 5 Minuten später doch runter zu müssen, weil die Platzwunde dann nochmal nachgeblutet hat.
Genau, für ihn kam der von dir angesprochene Felix Vater ins Spiel, der sich auch bei der ersten Aktion eigentlich schon verletzt hat und dann zur Pause wieder raus musste. Mit der Einwechslung von Felix Vater war dann die rechte Seite auf jeden Fall plötzlich sehr jung. Ja. Felix Vater, Matteo Mürten, Simon Birkic. Ja, das war vielleicht auch noch ein Faktor, natürlich die gewisse Unerfahrenheit.
Ja, alle 18 oder 19 Jahre alt. Birkic hat sein Startelfdebüt gegeben, wurde erst vergangene Woche verpflichtet. Zeigt aber auch, wir haben auch schon über den Ausfall von Benjamin Goller gesprochen und so weiter und so fort. Jetzt hat Per Locke als Spielmacher gelb-rot gesperrt, im Zentrum gefehlt. Also da kam einiges zusammen am Freitagabend gegen Offenbach. Aber ja, und das hat ja zum Beispiel Alex Kopf auch relativ deutlich dann angesprochen danach, trotzdem muss auch die Mannschaft, die dann auf dem Platz steht, anders in das Spiel reingehen, Zweikampfhärte zeigen, Intensität zeigen und eben da sein.
Ja, also du verpflichtest ja keine Spieler nur, damit sie bei dir im Training sind, sondern du verpflichtest ja schon Spieler, damit die auch potenziell in der Regionalliga zum Einsatz kommen können. Von dem her, klar, natürlich waren viele der ersten Garde verletzt. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch die zweite Garde in der Lage sein, ein normales Fußballspiel bieten zu können. Und das hat leider jetzt nicht funktioniert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die wir vielleicht auch besprechen können, ist, dass Marcel Segert natürlich dann ins Zentrum gerückt ist nach der Verletzung von Hülsenbusch. Und dort hat er mir ehrlich gesagt wesentlich besser gefallen als gegen Stuttgart oder auch in der Anfangsviertelstunde. Ist es eine Überlegung wert, ihn da auch dauerhaft hinzustellen? Hülsenbusch kann ja eigentlich auch außen spielen.
Ja, ich glaube, es wäre eine Überlegung wert, vor allem, wenn Marcel Segert ja genau das mitbringt. Er bringt diese Regionalliga-Erfahrung mit, er bringt diese Übersicht mit, er bringt vielleicht auch die gewisse Reaktion mit, dann, wenn es denn nötig ist, vielleicht auch mal eine gelbe Karte zu ziehen und so weiter. Also ich glaube, da ist er, was jetzt die Abwehrreihe angeht, natürlich der mit der Spieler, der da am cleversten auch agieren kann.
Auch er wurde übrigens ausgewechselt noch verletzungsbedingt oder zumindest, weil es halt einfach nicht mehr weiterging. Die Wade hat zugemacht. Er hat aber schon in der Mixzone eigentlich gemeint, dass er jetzt nicht ausfallen wird. Also Marcel Segert sollte bald wieder einsatzbereit sein. Vielleicht ist es ja auch sogar positiv, dass man nach dieser Niederlage relativ wenig Zeit hat, darüber nachzudenken. Schon am Dienstagabend geht es ja weiter im WV-Pokal. Ob Robin Mantel zum Beispiel dabei sein wird, ist auch noch ein bisschen offen. Der hatte nach dem Spiel auch noch Probleme mit seinem Knöchel, hat den auch gekühlt. Aber auf jeden Fall geht es weiter gegen den TSV Berg. Die sind jetzt mit 1:1 in die Verbandsliga gestartet und man hat schon 2-mal gegen sie in jüngerer Vergangenheit im Pokal gespielt. Damals 2-0 gewonnen, einmal 1-0 gewonnen. Es wird also ein enges Duell.
Und man hat vor allem auch in der Vorbereitung gegen den TSV gespielt. 4:1 in Leutkirch für den SSV gewonnen, war natürlich relativ am Anfang der Vorbereitung. Nichtsdestotrotz weiß man, was auf einen zukommt. Und es geht um den Einzug ins Achtelfinale und der Einzug ins Achtelfinale ist für den SSV natürlich Pflicht.
Ja, was den Gegner angeht, weiß man, was auf einen zukommt. Aber was an der Seitenlinie passiert, das ist vielleicht noch ein bisschen offen.
Ja, wir wurden gestern tatsächlich auch, also am Sonntag, mit der Nachricht überrascht, dass Daniel Jungwirth fehlen wird im Pokalspiel. Er ist in diesen Tagen in Litauen, wo er die Aufnahmeprüfung zum Fußballlehrer absolviert. Ist ja gar kein, ich sage jetzt mal, ungewöhnlicher Weg, dass man die UEFA-Pro-Lizenz auch im Ausland anstrebt. Und insofern werden Martin Minks und Oliver Unzelt als Co-Trainer die Verantwortung übernehmen.
Genau, und ich denke, damit sind die Spieler auch in guten Händen für das Pokalspiel. Tatsächlich hatten wir ja Daniel Jungwirth gefragt gehabt bei seiner Eingangspressekonferenz, wann er denn den Weg einschlagen möchte zur Fußballlehrer-Lizenz. Und da war er noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, eigentlich war es schon relativ von vornherein klar, dass er während seiner Zeit beim SSV Ulm diesen Weg gehen wird. Tatsächlich hat der DFB ja seine Eingangshürden sehr, sehr hoch gesteckt und deshalb gehen jetzt viele den Weg übers Ausland. Aber ja, also letztendlich haben wir schon bei vielen Profimannschaften gesehen, dass das kein Hindernis sein muss, wenn der Trainer dann mal fehlt. Das wird sich auch in Grenzen halten.
Genau, es sind die meisten Module finden online statt, einige in Präsenz. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Vereine sind darauf eingestellt. Und dass Daniel Jungwirth das jetzt macht, passiert ja auch nicht ohne Zustimmung des SSV Ulm. Genau.
Ja, wie geht's danach weiter? Ich habe schon ein bisschen angesprochen, dass ich mir gerade noch nicht ganz vorstellen kann, wie sich das sofort signifikant verbessert. Zu wünschen wäre es dem Verein natürlich. Der Gegner, der jetzt kommt, ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz, die jetzt gerade auch durchwachsen in die Saison gestartet ist, mit dem 2-1-Sieg gegen den Abstiegskandidaten Trier, jetzt ein 3-4 gegen Sandhausen, wo man allerdings 4-0 zurücklag und die letzte Saison eine richtig starke Rückrunde gespielt haben. Also man darf hier nicht Fulda auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, Fulda gehört zu den, würde ich sagen, gestandenen Regionalligisten. Man hat auch in den vergangenen Jahren in den vergangenen Spielzeiten, als Ulm noch in der Regionalliga war, regelmäßig gegen Fulda gespielt. Wir erinnern uns an ein Spiel mit dem sehr, sehr glücklichen Ausgang für den SSV, der 5-0-Sieg am vorletzten Spieltag, als der SSV dann auch in die dritte Liga aufgestiegen ist. Auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf, ganz klar. Und für die Spatzen muss es natürlich jetzt schon auch darum gehen, in die Spur zu finden. Wobei ich schon an der Stelle noch einmal betonen möchte, und das habe ich letztes Mal im Podcast auch schon gemacht, also es waren jetzt zwei Niederlagen, es war ein Fehlstart, kann man so sagen, in die Saison. Aber ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, man muss die Kirche im Dorf lassen. Jetzt sage ich, man darf jetzt nicht alles schwarz malen, sondern man muss auch durchaus der Mannschaft noch Zeit und auch Geduld eingestehen.
Ja, gar keine Frage. Natürlich braucht die Mannschaft Zeit. Nichtsdestotrotz muss man, denke ich, auch sagen, dass die Spiele jetzt ein Fingerzeig waren, dass auch die Top 5, die ja durchaus angestrebt wurde und weiterhin auch angestrebt wird, die auch nach wie vor zu erreichen ist, dass es trotzdem auch das schon ein hochgestecktes Ziel ist. Das wird in der Liga nicht einfach sein. Nichtsdestotrotz sind erst zwei Spiele gespielt und das wird sich auch noch was tun. Aber die Art und Weise hat natürlich schon zu denken gegeben.
Genau, und die war nicht gut. Das wissen sie alle. Und ich glaube, so was echt noch ein Punkt ist, über den man reden muss und wo man auch, ich sage jetzt mal als Verein, versuchen muss, auch das Umfeld mit ins Boot zu holen, ist so das Thema Erwartungshaltung. Weil was ist die Erwartungshaltung? Ich habe es auch schon mal gesagt, will man von vornherein irgendwie auf Platz 1 stehen? Und da würde ich auch sagen, tragen die Fans schon auch einen Teil der Verantwortung, jetzt nicht alles schlecht zu sehen, schlecht zu reden, sondern durchaus auch zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Spieltage an und machen dann unsere Bewertung.
Ja, ich denke, da ist dann der D-Block tatsächlich auch wieder Vorbild. Die haben ja auch nach dem Spiel weiterhin die Mannschaft aufgemuntert, haben sie ja nicht, wie es zum Beispiel dann gegen Ende der Drittligasaison zum Teil war, weggeschickt, sondern sie haben sie natürlich noch zu sich gelassen. Also wir sind jetzt nicht an dem Punkt, der jetzt am Eskalieren ist, also ganz und gar nicht. Trotzdem, wie gesagt, gibt es Dinge, wie ja auch Alexander Kopf gesagt hat, die unverhandelbar sind und die kann man auch bei einer Niederlage einfach erwarten.
Das stimmt, würde ich dir absolut zustimmen. Lass uns mal gucken, was jetzt im WFV-Pokalspiel rauskommt. Da kann man dann durchaus auch Selbstvertrauen tanken. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin.
Macht's gut.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV-Spatzen-News-Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.